NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Oktober 1520. Karl der V. wird in Aachen zum römisch-deutschen König gekrönt.
Wirst du den überlieferten Glauben bewahren?
Ja, ich will.
Und gegenüber Papst und römischer Kirche Ehrfurcht und Ergebenheit zeigen?
Ja, ich will.
Wirst du das Reich mit Gerechtigkeit regieren?
Ja, ich will.
Wirst du die Rechte des Reichs wahren und entfremdetes Gut wiedergewinnen?
Ja, ich will.
Wirst du ein gnädiger Richter und Anwalt der Armen wie der Reichen, der Witwen und Waisen sein?
Ja, ich will.
Fiat, Fiat, Fiat.
Es geschehe. Dreimal rufen die Anwesenden das Fiat. So wird Karl der V. heute vor 500 Jahren, am 23. Oktober 1520, im Dom zu Aachen feierlich zum römisch-deutschen König gekrönt. Adel aus ganz Europa ist zu den Feierlichkeiten in die Stadt Karls des Großen gekommen. Die traditionelle Krönungsstadt der deutschen Könige. Darunter burgundische und spanische Granden, Ritter vom Goldenen Vlies, die Fürsten und Kurfürsten des Reiches, Prälaten und Kardinäle. Karl der V. ist am Tag seiner Krönung gerade mal 20 Jahre alt und Erbe einer Machtfülle, wie sie kaum je ein Herrscher vor oder nach ihm besaß. Er verdankt sie einer cleveren Heiratspolitik seiner Großeltern, Kaiser Maximilian I. aus dem Haus Österreich-Habsburg und den spanischen Königen Ferdinand und Isabella.
Damals war Heiratspolitik Außenpolitik. Es werden Möglichkeiten eröffnet,
sagt der Karl-Biograf Professor Heinz Schilling von der Humboldt-Universität in Berlin und fügt hinzu:
Zum glücklichen Heiraten zählt ein glückliches Sterben. Glücklich nicht für den, der stirbt, sondern für den, der davon profitiert.
Und Karl der V. profitiert. Denn es sterben eine ganze Reihe Personen, die ursprünglich näher an der Erbfolge waren als der Burgunder Prinz Karl, der Sohn Philipps des Schönen von Burgund und Johannas von Kastilien, genannt die Wahnsinnige.
Das ist das eine, also dieses glückliche Sterben und daneben doch auch ein energischer Wille, das durchzusetzen, von dem man denkt oder fest überzeugt ist, dass es sein Recht ist. Und dazu hatte Karl nun alle Fähigkeiten der Welt.
Mehr als 50 kleinere und größere Fürsten- und Königstitel hat er geerbt. Von Burgund und den Niederlanden über Italien bis Spanien. Und zu Spanien gehören seit den Eroberungen des Kolumbus auch Territorien in der Neuen Welt. Nur der deutsche Königstitel hatte Karl dem V. bislang gefehlt.
Aber was eben den deutschen Königstitel so wichtig machte, er bekam damit das Recht auf das Kaiseramt und das war die höchste Würde in Europa, in der Christenheit, so muss man sagen. Und damit hatte er dann auch die höchste Majestas.
Doch Deutschland ist damals eine Wahlmonarchie und Karl muss sich erst gegen zwei bedeutende Konkurrenten durchsetzen. Gegen Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. Von England.
Das kommt überhaupt nicht in Frage. Meinem Haus steht der Königstitel zu und ich allein will ihn haben und ich allein werde ihn durchsetzen.
Mag er gedacht haben. Und im Pokerspiel um die Macht weiß Karl finanzkräftige Unterstützer hinter sich. Allen voran den Augsburger Unternehmer Jakob Fugger.
Das ist das erste Mal, dass das auch von den Quellen her und wahrscheinlich auch von den Beträgen her so sichtbar ist, diese fast 1 Million Gulden, um die es geht, 500.000 der Fugger. Dass das sozusagen das Eintrittsgeld für die Zustimmung der Kurfürsten für eine Wahl gewesen ist.
Meint der Wiener Historiker Professor Alfred Kohler.
Die interessante Frage ist meines Erachtens ja die, warum haben die Fugger und die Welser und andere Häuser denn auf den Karl gesetzt und nicht auf den Franz? Das Haus Habsburg oder das Haus Österreich, die Casa di Austria, das war eine kalkulierbare Größe. Man hat sich entschieden für das, was man schon kannte, aber vermehrt um ungeheure Gebiete inklusive Amerika. Modern gesprochen, die Geldgeber haben gewusst, dass sie einsteigen in einen ungeheuren Wirtschaftsraum.
Karl gewinnt die Wahl und 1520 wird er in Aachen zum König gekrönt. Zehn Jahre später krönt ihn der Papst in Bologna dann auch zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Damit herrscht Karl V., wie man sich das im ausgehenden Mittelalter vorstellt, in der Tradition des antiken römischen Kaisertums über den Erdkreis, womit damals die gesamte Christenheit gemeint ist. Und dank der spanischen Eroberungen in der neuen Welt nun auch über Territorien in Übersee. Schon seine Zeitgenossen sprechen vom
Herrscher eines Reiches, in dem die Sonne nicht untergeht.
Doch die Welt Kaiser Karls ist brüchig. Einerseits explodiert der Handel in Europa, nicht zuletzt durch Silber und Gewürze aus der neuen Welt. Andererseits werden die Staatsschulden von Jahr zu Jahr größer. Um sein Riesenreich zu regieren, reist Karl V. sein Leben lang von Stadt zu Stadt, von Residenz zu Residenz. Im Gefolge stets ein Tross von bis zu 4000 Mann.
Auf den Feldzügen, die ich unternommen, teils um Krieg zu beginnen, teils um Frieden zu stiften, bin ich 9-mal nach Deutschland, 6-mal nach Spanien, 7-mal nach Italien, 4-mal nach Frankreich, 2-mal nach England und 2-mal nach Afrika gekommen. Ich habe 40 große Reisen gemacht.
Die Vielsprachigkeit seines Riesenreichs ist für Karl ein Problem. In Gent geboren, beherrscht er Niederländisch, Latein und Französisch, die Sprache der flämischen Aristokratie. Seine Deutschkenntnisse sind mangelhaft und auch Spanisch muss er erst mühsam erlernen. Ein zeitgenössisches Bonmot legt ihm die Worte in den Mund.
Ich spreche Spanisch zu Gott, Italienisch zu den Frauen, Französisch zu den Männern und Deutsch zu meinem Pferd.
Apropos Karl und die Frauen. Trotz aller damaligen Geheimhaltung, er ist ihnen sehr zugetan, wie Gerüchte um Liebschaften und später anerkannte, uneheliche Kinder belegen. Ihm hilft wohl eher der Sexappeal der Macht, denn weder auf den Gemälden des Tizian noch in Beschreibungen seiner Zeitgenossen erscheint er auch nur annähernd als gutaussehend.
Ein langes, ein wenig dümmlich wirkendes Gesicht, der ererbte Unterbiss samt Habsburgerlippe, eine schwere Unterkinnlade.
Aber das Reich braucht einen legitimen Erben. Mary Tudor, die Tochter Heinrichs VIII., wäre politisch angesagt, doch leider ist sie erst 6 Jahre alt. So fällt die Wahl auf Isabella von Portugal. Und nebenbei sind Portugals überseeische Gewürzinseln auch nicht zu verachten. Über das tatsächliche Eheverhältnis erfährt man, wie damals üblich, aus den Quellen nichts. Oder höchstens indirekt.
Nehmt euch sehr in Acht, wenn ihr bei eurer Frau weilt,
schreibt Karl später mal an seinen ältesten Sohn Philipp II.
Ich beschwöre euch, dass ihr euch, nachdem ihr die Ehe vollzogen habt, unter irgendeinem Vorwand entfernet und nicht so bald zurückkommt. Und nicht zu oft.
Diese seltsamen Ratschläge an den Sohn deuten heutige Historiker so, dass Karl selbst die wenige Zeit bei seiner Frau sehr genossen hat. Immerhin 7 Kinder bringt Isabella zur Welt. Und als sie bei der Geburt des 7. Kindes im Alter von 36 Jahren stirbt, zieht sich der trauernde Kaiser für Wochen in die Einsamkeit eines spanischen Klosters zurück. In der Regierungszeit Karls V. steht die lateinische Christenheit vor ihrer schwersten Krise. Der Augustinermönch Martin Luther fordert die Abkehr von der Papstkirche und die Rückkehr zum Christentum der Evangelien. Luthers berühmte Thesen haben einen Feuersturm der Kirchenkritik ausgelöst und gleich im ersten Jahr nach seiner Krönung zitiert Karl V. den Wittenberger Mönch vor den Reichstag nach Worms.
Der Luther brennt darauf, vor dem Reichstag aufzutreten und auch dem Kaiser zu begegnen.
Hofft er doch, Karl V. für die Sache der Reformation zu gewinnen.
Der Kaiser ist für Luther eine ganz wichtige Figur, weil sie beide letztlich noch das gleiche Ordnungsbild haben. Dass der Kaiser an der Spitze der Christenheit steht, ist für Luther kein Skandal, sondern im Gegenteil, er hofft auf ihn.
Und das ist nicht völlig abwegig. Auch Karl V., beeinflusst von niederländischen Humanisten, auch Karl sieht damals einen massiven Reformbedarf in der Kirche.
Aber das war für ihn nicht möglich in dem Moment, als Luther aufstand.
Abkehr vom Papst, Auflösung einer über tausendjährigen Kirchen- und Kaisertradition? Nein. Luther soll in Worms widerrufen. Doch der antwortet mit den berühmten Sätzen:
Da mein Gewissen in Gottes Wort gefangen ist, so kann und will ich nichts widerrufen. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Luthers radikale Weigerung zwingt Karl V. ins konservative Lager.
Da war es nicht mehr eine Reform, die er mitgetragen hätte oder die er sogar selbst hätte anstoßen und weitertreiben können. Jetzt hatte er das Empfinden, er muss sich vor den Papst stellen.
Und somit gegen die Reformation. Im Rückblick werden die Historiker diese Epoche als Ende des Mittelalters und Beginn der Neuzeit werten. Und Karl V. als letzten Kaiser des Mittelalters. Nicht nur, sagt sein Biograf Heinz Schilling.
Also er sitzt mittendrin in diesen explosionsartigen Veränderungen der Gesellschaft, der Wirtschaft und jetzt auch mit Luther des Glaubens. Und damit muss er fertig werden und er will es auch. Von daher ist er auch ein Gestalter der Neuzeit.
Im Urteil der Nachwelt aber ist die Erinnerung an Karl V. seitdem so gespalten wie die Konfessionen.
Karl wird und wurde durchgehend als der dunkle Hintergrund hinter dem strahlenden Luther geschildert.
Das aber hält Heinz Schilling nicht für fair.
Also beide, im eigentlichen Kern sind sie gescheitert. Luther ist es nicht gelungen, eine neue Einheit zu schaffen, die ganz Europa erfasst. Und das wollte er natürlich, so wie Karl ganz Europa unter der römischen Leitung halten wollte. Und das ist der Kern meines Erachtens der Tragik dieses Herrschers, dieses Kaisers und seiner Zeit.
34 Jahre nach Worms und nach vielen grausamen innerdeutschen Religionskriegen wird 1555 auf dem Reichstag in Augsburg die Gleichberechtigung der Konfessionen beschlossen. Da ist Luther schon 9 Jahre tot und Karl lässt sich von seinem Bruder Ferdinand vertreten. Kurz darauf, für die Zeitgenossen ist es unfassbar, dankt Karl V. als einziger einer langen Reihe römischer Kaiser ab. In einem vertraulichen Bericht an den Thronfolger Philipp heißt es:
Gichtattacken foltern seine Glieder, Nerven und Gelenke. Die Hämorrhoiden bringen ihn in solche Agonie, dass er sich oft nur mit großem Schmerz und unter Tränen bewegen kann.
Schon seit jungen Jahren ist die Gesundheit des Kaisers angeschlagen und einige seiner vielen Reisen verbringt er im Liegen. Der Historiker Alfred Kohler:
Die Gicht hat er seit dem 27. Lebensjahr, nicht? Ein Medizinhistoriker hat festgestellt, über 30 Gichtanfälle, leichte, schwere Gichtanfälle. Der Mann ist zeitweise wochenlang ans Bett gefesselt und kann also nur vom Bett aus agieren.
In der Öffentlichkeit bleiben die Krankheiten natürlich geheim. Und im feierlichen Zeremoniell seiner Abdankung in Brüssel lässt der Kaiser im Oktober 1555 verkünden:
Ich bin durch den Ausbruch der deutschen Ketzerei und durch die Eifersucht nebenbuhlerischer Mächte behindert worden, das Ziel meiner Bestrebungen vollständig zu erreichen. Indem ich von euch Abschied nehme, ist nichts schmerzlicher für mich, als dass ich nicht imstande war, euch einen festen und gesicherten Frieden zu hinterlassen.
Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, zieht sich in die Einsamkeit einer spanischen Landvilla nahe dem Kloster San Juste zurück. Dort stirbt er mit 58 Jahren am 21. September 1558.
Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an Karl V., der heute vor 500 Jahren zum römisch-deutschen König gekrönt wurde. Redaktion: Ronald Feisel.
NDR Info.